Geldcast, der Geldpolitik-Podcast mit Fabio Kanetsch. Präsentiert von swissinfo.ch.
Heute machen wir ein Börsen-ABC für Einsteigerinnen. Erklärjournalismus im Gesprächsformat im Geldcast. Was passiert eigentlich, wenn wir eine Aktie kaufen? Wer oder was bestimmt den Preis? Wieso fallen die Aktienkurse gerade so stark und wohin geht das ganze Geld? Bei mir ist Stefanie Knoll, sie ist Wirtschaftsjournalistin beim Schweizer Fernsehen. Und neben der Börse sprechen wir heute auch noch über ihren Beruf und über die Frage, was macht eigentlich guten Wirtschaftsjournalismus aus? Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen, Stefanie Knoll.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, Stefanie Knoll, wir treffen uns hier im Newsroom von SRF. Der ist ziemlich groß. Ich weiß nicht, wie viele Leute hier arbeiten. 50 oder 100 Leute, vielleicht sogar noch mehr in einem Raum. Viele Leute, die rumlaufen, viele Computerbildschirme, eine gewisse Hektik. Sie arbeiten hier. Wann haben Sie gewusst, ich möchte Wirtschaftsjournalistin werden?
Ich wusste eigentlich zuerst, dass ich Journalistin werden wollte, bevor ich wusste, dass es in Richtung Wirtschaft geht. Und ich war einfach immer schon als Kind völlig fasziniert von den Bildern, wenn Korrespondentinnen und Korrespondenten aus aller Welt in der Tagesschau berichtet haben, was da in der Welt vor sich geht, und fand immer so unglaublich, wie cool, die können da am Puls der Zeit sein und so Weltgeschichte miterleben. Und seitdem war mir eigentlich klar, Journalismus, das ist was ich wirklich gern machen würde. Und ich habe darauf dann auch mich recht früh in die Richtung entwickelt, habe bei Zeitungen Praktika gemacht, eine Radioausbildung bei einem kleinen Lokalradio in St. Gallen. Und dadurch, dass ich Wirtschaft studiert habe, also VWL und International Affairs in St. Gallen, hat sich es dann wie ganz normal gefügt, dass ich in den Wirtschaftsjournalismus eingestiegen bin.
Gibt es von Ihnen diese berühmten Kinderradiosendungen, die Sie selbst aufgenommen haben auf Kassette?
Ich glaube, es gibt so Hotzenplotz-Kassetten, wo ich Hotzenplotz eingespielt habe und vorgelesen habe auf eine Kassette für meinen Opa. Die liegen wahrscheinlich noch irgendwo zu Hause rum. Die Frage ist nur, gibt es noch irgendwo einen Kassettenrekorder, der die quasi abspielen kann?
Aber kommen wir zurück hier in diesen Newsroom, wo Sie arbeiten. Für mich, als ich diesen Newsroom zum ersten Mal gesehen habe, da habe ich gedacht, ja, eigentlich, das sieht aus wie bei einer Börse. Diese ganze Hektik, diese ganzen Bildschirme, genauso wie man sich eine Börse vorstellt. Was kommt denn Ihnen in den Sinn, wenn Sie das Wort Börse hören?
Das erste Bild, das mir in den Sinn kommt, ist schon, es ist etwas eher Undurchschaubares. Also das kommt wahrscheinlich auch noch von früher, als ich selber das ganze Börsengeschehen als eher sehr komplex und zahlengesteuert und nicht besonders intuitiv wahrgenommen habe. Und wenn man sich länger damit beschäftigt, dann sieht man natürlich ja so gewisse Regelmäßigkeiten oder Unregelmäßigkeiten. Und dann wird es auch sehr spannend, wenn man sich damit beschäftigt.
Lassen Sie uns eine Sekunde noch bleiben bei diesem Undurchschaubaren. Wie erklären Sie sich das? Weshalb ist das so undurchschaubar?
Also ich meine, es ist sehr abstrakt. Ich glaube, das macht es für uns Beobachter und Beobachterinnen oft sehr undurchschaubar. Also die Tatsache, dass da einfach Zahlen, irgendwas fällt, irgendwas steigt, es gibt irgendwelche Prozentzahlen. Ja, das hat auf den ersten Blick nichts mit unserer Lebensrealität zu tun und dann auf den zweiten Blick aber eben schon.
Lassen Sie uns dieses Abstrakte ein bisschen konkreter machen. Wir wollen versuchen, das ganze Börsengeschehen hier im Geldkasten ein bisschen besser zu verstehen für Leute, die auch neu sind bei diesem Thema. Und die Börsen, die sind ja im Sinkflug. In den USA haben die 25% verloren seit Jahresbeginn. Vielleicht ist es sinnvoll, wenn wir hier einen gemeinsamen Startpunkt mal haben, um zu verstehen, was da eigentlich genau los ist. Wenn Sie, Stefanie Knoll, oder ich oder unsere Hörerinnen und Hörer eine Aktie kaufen, dann werden wir faktisch eigentlich Teileigentümer einer Firma, vielleicht von Lonza oder vielleicht von Nestle. Und die Aktie an sich, die ist nur ein Beweisdokument. Die sagt, man ist Teileigentümerin einer Firma. Die Frage aber ist natürlich, weshalb möchte man das überhaupt werden?
Ja, das möchte man natürlich deshalb werden, weil man dann auch direkt selbst finanziell von einem positiven Geschäftsverlauf der jeweiligen Firmen profitiert. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Nestle mehr Hundefutter verkauft im nächsten Quartal oder Lonza noch einen weiteren Impfstoffdeal an Land zieht, dann steigen da die Gewinne der beiden Firmen und zum Beispiel durch eine Dividende werde ich als Aktionär oder Aktionärin am Gewinn beteiligt.
Dividende wäre die Gewinnausschüttung.
Genau. Und der andere Grund, wie man profitieren kann als Aktionär von einer Beteiligung an einer Firma, ist natürlich, wenn das Geschäft gut läuft und der Preis der Aktie steigt und ich diese Aktie wieder verkaufe und dann auf einmal einen Gewinn gemacht habe. Ich glaube, was ganz wichtig ist, trotzdem auch hinzuzufügen, ist, dass das Geschäft geht ja nicht einfach immer besser. Also ich meine, das Risiko, dass vielleicht Hunde gar nicht mehr so in sind und Nestle weniger Hundefutter verkauft und Lonza vielleicht den nächsten Impfstoffdeal nicht bekommt, die sind gegeben. Und dann fällt eben auch die Dividende weg im schlimmsten Fall und dann fällt der Kurs und ich kann die Aktie nur noch mit Verlust verkaufen. Also es ist immer auch natürlich ein großes Risiko und viel riskanter, eine Aktie zu halten, als zum Beispiel sein Geld auf dem Sparkonto anzulegen.
Also Partizipation an künftigen Gewinnen einer Firma oder zumindest die Hoffnung daran zu partizipieren, wenn man sagt, Nestle, das ist eine gute Firma, die wird Gewinne machen, dann kaufe ich die Aktie davon, dann habe ich einen Teil davon in Form einer Dividende. Es gibt also gute Gründe, Aktien zu kaufen, auch Risiken natürlich. Und wenn man Aktien kaufen will, war das früher ja ziemlich wild, da musste man eine Händlerin anrufen und die haben sich dann so bei der Börse gegenseitig mehr oder weniger angebrüllt, da will jemand verkaufen, da will jemand kaufen. Heute ist das natürlich ganz anders, elektronisch. Was passiert denn heute genau, wenn jemand eine Aktien kaufen will?
Ja, genau. Also es ist sehr schade, dass dieses wilde Geschrei auf dem Börsenparkett nicht mehr stattfindet für Leute wie mich, also Fernsehjournalistinnen, die gerne emotionale Bilder haben. Die haben jetzt nur noch Bilder von roten Zahlen auf Bildschirmen. Das ist natürlich nicht besonders emotional. Was passiert genau? Also die meisten haben wahrscheinlich, wenn sie eine Aktie kaufen wollen, schon ein Wertschriftenkonto bei einer Bank oder vielleicht sogar bei einem Broker. Dort wird eingegeben, ich möchte die Aktie von Nestle zum Beispiel kaufen, sobald sie unter 110 Franken fällt. Und dieses Angebot wird dann von dem Anbieter, bei dem ich jetzt eben bin, direkt an die elektronische Börse Schweiz weitergeleitet, wo es ein sogenanntes Orderbook gibt. Und da werden Angebote von Käufern und Verkäufern gesammelt. Und sobald es ein Match gibt, also sobald ich da jetzt jemanden habe, der bereit ist für 109,99 Franken die Aktie zu verkaufen von Nestle, dann gibt es einen Match und dann kommt es zur Transaktion.
Lassen Sie uns das ein bisschen vertiefen oder vielleicht auch ein bisschen konkreter machen. Wenn ich Sie richtig verstehe, ist die Börse wie so ein bisschen ein digitales Whiteboard. Und wenn jemand da eine Nestle-Aktie zum Beispiel kaufen möchte, dann lässt er das aufschreiben, ich möchte kaufen zu vielleicht 120 Franken. Und wenn eine Verkäuferin verkaufen will, lässt sie das auch aufschreiben. Dann steht das dort. Und die Börse macht eigentlich nichts anderes, als zu checken, dass die beiden zusammenpassen, diese beiden Verkaufs- und Kaufswünsche, die passen zueinander. Und dann wechselt die Aktie ganz automatisch, ganz elektronisch, einfach die Besitzerin. In unserem Beispiel wäre das dann für 120 Franken, weil beide bereit sind, diesen Trade einzugehen für 120 Franken. Die Frage natürlich, warum genau zu 120 Franken und nicht zu 220 Franken oder 20 Franken?
Ja, auf diesem Whiteboard gäbe es sicher auch Leute, die ja für andere Preise kaufen und verkaufen würden. Also die Frage ist, wie schätzt jemand die künftigen Geschäftsaussichten einer Firma ein? Und auf der Grundlage geben die Preise ein, mit denen sie die Aktie verkaufen oder kaufen wollen.
Also ganz konkret, wenn jemand denkt, es wird super laufen für Nestle, dann wird er vielleicht aufschreiben lassen, ich möchte für 130 sogar kaufen, ich wäre bereit, 130 zu zahlen.
Genau, oder vielleicht sogar noch viel mehr. Ich habe das Gefühl, die Nestle-Aktie, die geht in den nächsten Monaten ab. Ich kaufe sie mir vielleicht sogar für 150. Das Entscheidende ist am Schluss der Preis, der am Schluss rauskommt, der quasi der Börsenpreis am jeweiligen Tag. Das ist derjenige Preis, bei dem es noch auf diesem Whiteboard einen Verkäufer und einen Käufer gibt. Und das ist quasi die Markteinschätzung, wie es der Firma in Zukunft gehen soll.
Also Haupttreiber der Aktienpreise, die Aussicht, wie gut die Firma performen wird in den nächsten paar Jahren. Was gibt es denn noch für andere Einflussfaktoren auf Aktienpreise?
Naja, also ich meine, im Moment sehen wir natürlich viele Einflüsse, die da an den Börsen noch dazukommen. Also makroökonomische Einflüsse, die Inflation, die Zinsentwicklung, geopolitische Einflüsse durch den Ukraine-Krieg, durch ja, die Verwerfungen auf den Rohstoffmärkten. Das sind alles natürlich auch Aspekte, die indirekt und direkt die Geschäftsaussichten von Firmen verändern und dadurch dann auch wiederum die Aktienpreise zum Tauchen bringen können, wie wir das auch im Moment sehen.
Ja, wir haben es gesehen. Die Aktienpreise können stark schwanken über mehrere Monate und Jahre. Sie verändern sich aber auch innerhalb eines Tages ultraschnell mittlerweile. Man kann Aktien kaufen innerhalb von Sekunden und dann innerhalb von Sekunden wieder verkaufen. Das ist Stichwort Hochfrequenzhandel. Sie als Wirtschaftsjournalisten kennen das natürlich. Was hat dieser Hochfrequenzhandel gemacht mit den Börsen?
Also Hochfrequenzhandel hat es natürlich alles viel, sehr viel schneller gemacht und vieles ist mehr von Algorithmen getrieben und nicht von menschlichen Entscheidungen getrieben. Das führt natürlich dazu, dass bestimmte Bewegungen zum Teil dann auch stärker ausfallen, als sie vielleicht in einer Situation ausgefallen wären, wenn weniger solche Algorithmen und weniger Schnelligkeit da wären. Ich glaube, dementsprechend kann man wahrscheinlich schon sagen, dass diese Art und Weise von Hochfrequenzhandel dazu führt, dass die Börsen ein bisschen volatiler werden, in vor allem schon volatilen Zeiten.
Fassen wir kurz zusammen, was wir bis jetzt gemacht haben. Wir haben darüber gesprochen, was eine Aktie ist. Das ist ein Schein, der beweist, dass man Teilhaber oder Teilhaberin einer Firma ist. Wir haben darüber gesprochen, was passiert, wenn man eine Aktie kauft. Das war dieses Whiteboard, wo da die Börse versucht, zwei Menschen zusammenzubringen, die kaufen und verkaufen möchten. Wir haben darüber gesprochen, wie der Preis einer Aktie zustande kommt, also der Ausblick quasi, wie gut wird die Firma funktionieren. Funktioniert sie gut, dann steigt der Preis tendenziell und dann ganz viele andere Einflussfaktoren auch noch. Doch eine Frage müssen wir noch klären im Zusammenhang mit der Börse. Wo geht das ganze Geld hin? Ich habe bei den Vorbereitungen auf dieses Gespräch nämlich gemerkt, viele Leute denken, wenn sie eine Aktie, zum Beispiel eine Solarfirma kaufen, dass das Geld dann automatisch zu dieser Solarfirma fließt. Das ist ja aber faktisch eigentlich nie so. Das Geld, das fließt zur Verkäuferin dieser Aktie. Und das kann ja irgendwer sein. Das kann zum Beispiel die UBS sein. Wieso wollen denn trotzdem so viele Leute grün investieren, wenn das Geld gar nicht in diesen Firmen ankommt, sondern bei der Verkäuferin der Aktie landet?
Ja, ich glaube, viele Anlegerinnen und Anleger wollen einfach, dass ihr Portfolio auch den eigenen Wertvorstellungen entspricht. Und da will man eben nicht unbedingt eine dreckige Kohlefirma, sondern lieber eine freundliche und grüne Solarfirma im Portfolio haben.
Sagen Sie, ökonomisch bringt das gar nichts, grün zu investieren?
Ja, ich glaube jetzt, es bringt wahrscheinlich an marginal schon was. Also man kann zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt die Aktie dieser Solarfirma kaufe, dann steigt ja die Nachfrage nach dieser Aktie, potenziell steigt dadurch auch der Preis der Aktie. Und wenn jetzt die Solarfirma in dem nächsten Schritt findet, ja, sie muss mehr investieren, sie braucht mehr Kapital, sie muss mehr Eigenkapital aufnehmen, dann kann sie das einfacher machen mit einem höheren Aktienpreis, weil sie dann auch nicht selber so viele neue Aktien emittieren muss. Aber das ist natürlich eine, ja, ich würde sagen, eine marginale Entwicklung. Wenn man jetzt Einfluss nehmen will auf Unternehmen, dann gibt es auch noch ganz andere Ansätze beim Investieren. Es gibt ja auch zum Beispiel Aktionäre, die sagen, ich kaufe mir absichtlich die Aktien von dreckigen Firmen, von Firmen, deren Politik eben nicht nachhaltig, nicht grün ist, und gehe dann zur nächsten Generalversammlung und mache dann Druck aufs Management, dass sich das ändert. Also es gibt da unterschiedliche Vorstellungen.
Also besser Aktien kaufen von braunen Firmen, dort Einfluss nehmen als grüne Aktien kaufen?
Ich glaube, es ist beides möglich. Ich glaube, man muss am Schluss, jeder einzelne Anleger, jede Anlegerin muss die richtige Mischung für sich finden. Aber ich glaube, beide Strategien gehen zumindest so in dieselbe Richtung.
Stephanie Knoll, lassen Sie uns kurz durchatmen nach diesem Börsenblock, nach dieser Einführung. Das war jetzt gewollt, gemeinsames Erklären im Gesprächsformat zugegeben, ein bisschen ein Experiment. Sie zu Hause sind sich das aber ja gewohnt. Im Geldcast gibt es immer mal wieder etwas Neues, das wir ausprobieren. Schreiben Sie mir gerne, ob das für Sie funktioniert hat, ob Sie mehr dazugelernt haben über die Börse, am besten auf Twitter oder LinkedIn unter @FabioGanetsch. Doch zurück zu Ihnen, Stephanie Knoll. Ich möchte jetzt noch über Ihren Beruf reden. Sie sind Wirtschaftsjournalistin und ich möchte ihr aus Transparenzgründen sagen, wir arbeiten beide fürs gleiche Haus, fürs SRF. Ich mit einem kleinen Prozentsatz bei der Arena und Sie als Produzentin bei 10 vor 10 und auch als Moderatorin hin und wieder bei SRF Börse. Erzählen Sie uns mal, wie kommt so eine Sendung, so eine SRF Börse zustande?
Die kommt so zustande, dass entweder schon am Tag vorher zum Beispiel klar ist, oh, da gibt's Geschäftszahlen von dieser Firma, oder auch erst am Tag selber, am Morgen um 9, wenn wir da zur Sitzung zusammenkommen in der Wirtschaftsredaktion, diskutiert wird, welche Wirtschaftsthemen sollte man heute behandeln und was wird in die Börsensendung passen. Und je nachdem, ob es schon einen Interviewtermin gibt, weil zum Beispiel Geschäftszahlen von einer Firma vorgestellt werden, oder ob es jetzt einen übernachtenden Tweet von Elon Musk gab, auf den man sich nochmal irgendwie einlassen muss. Je nachdem geht dann der Tag weiter. Also man versucht dann, ein Interview aufzugleisen oder hat schon ein Interview, geht zu diesem Interview. Das macht man dann immer zusammen mit den Praktikanten und Praktikantinnen bei uns in der Wirtschaftsredaktion. Versucht sich natürlich darauf vorzubereiten. Also was kann ich jetzt, wenn das jetzt zum Beispiel Geschäftszahlen sind, was kann ich jetzt diesen Firmenchef oder diese Firmenchefin fragen? Was interessiert das Publikum? Warum sollten die jetzt heute Abend einschalten und was Neues lernen in der Sendung? In der Regel ist man dann so gegen 14 Uhr zurück von den Interviews und dann beginne ich die Sendung zu schreiben. Also versuche mir einen knackigen Einstiegssatz zu überlegen, dass nicht direkt alle wieder abschalten. und suche aus, welche Quotes, also welche Zitate von den jeweiligen Interviewpartnern ich verwenden will. Als nächstes schaut dann nochmal ein anderer Redaktor, eine andere Redaktorin aus der Wirtschaftsredaktion über meinen Text und über die Quotes und guckt dann, passt das alles? Gibt es nicht noch nur Sachen, wo man sagt, oh, das versteht man nicht richtig, bist du ein bisschen übers Ziel hinausgeschlagen mit deinem Wortwitz vielleicht, kommt auch immer mal wieder vor.
Killing also, your darlings.
Genau. Bin ich lang genug oder bin ich zu kurz? Meistens bin ich zu lang und dann muss ich vielleicht noch nachfragen, ob ich heute 5 Sekunden überziehen darf bei der Sendeleitung. Und dann, wenn aber da überall das grüne Licht ist, dann kommen wir dann ins Studio. Das ist inzwischen ein Stockwerk über uns, also es ist nicht mehr so besonders weit. Und ja, dann wird da die Sendung gemacht.
Was sicher so ist beim Fernsehmachen, wie ich das miterlebt habe auf meiner Redaktion, ist, dass es manchmal sehr stressig ist, dass man häufig zeitlich auch sehr knapp dran ist. Erst Ende April ist ja zum Beispiel Binia Silberschmidt zu spät im Tagesschau-Studio aufgekreuzt. Es gab dann eine ganz lustige Szene dort. Und manchmal sind auch Beiträge sehr knapp. Wie knapp wurde es bei Ihnen schon mal mit einem Beitrag für 10 vor 10 zum Beispiel?
Ich saß schon in der Regie als Produzentin und Beiträge waren noch nicht da, während die Sendung lief. Also das gibt's schon. Wir versuchen das natürlich zu vermeiden, weil dann ansonsten passiert natürlich auch technisch, kann da viel schief gehen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist da einfach die Ruhe zu bewahren, tief durchzuatmen, zu wissen, man hat auch ein Team um sich, das hochprofessionell arbeitet und das eigentlich alles im Griff hat.
Also das mussten Sie ein bisschen genauer erklären. Sie sitzen in der Regie, es ist 10 vor 10, die Sendung fängt an, Arthur Honecker oder wer auch immer im Studio ist, der spricht bereits, einzelne Beiträge laufen bereits und Sie wissen, um 10.02 Uhr muss ein Beitrag kommen, irgendwas Sport zum Beispiel, und der ist noch nicht fertig.
Ja, also meistens sind sie dann schon fertig, aber sie sind quasi noch in der Übermittlung. Und ich glaube, man braucht dann einfach trotzdem so die innere Überzeugung, dass man weiß, das wird funktionieren. Oder sonst auch muss man einfach die Sendung noch ein bisschen umstellen. Also das Adrenalin ist dann definitiv hoch, aber ja, man gewöhnt sich an diese Sache.
Wie gehen Sie damit um, wenn der Druck hoch ist, die Zeit knapp? Was machen Sie, um ruhig zu bleiben?
Ich glaube wirklich, versuchen auch in dem Raum Ruhe zu verbreiten. Also nicht selber noch hektisch werden, weil das führt oft dazu, dass alle anderen auch noch hektisch werden, sondern einfach klare Entscheidungen zu treffen. Wir schieben jetzt oder wir schieben nicht. Wir warten jetzt noch genau 2 Minuten und dann machen wir X, Y, Z. Das beruhigt mich selber auch. Also diese, vielleicht auch eine klare Ansage an mich selber, an das halte ich mich dann und so wird dann quasi weiterverfahren.
Wir sind jetzt ein bisschen gesprungen. Zuerst haben Sie uns erzählt von der SRF-Börse, wie die aufgegleist wird, wie man so eine Sendung zusammenstellt, dass man zusammenkommt, morgens um 9, das Thema entscheidet, Interviews aufgleist. Jetzt kurz ein Abstecher zu 10 vor 10, wenn Sie da in der Regie sitzen und manchmal etwas knapp wird. Gehen wir zurück zur SRF-Börse, die Sie moderieren. Dort darf man Ihnen den Stress ja eigentlich nicht ansehen, idealerweise. Und in dieser Sendung, Sie haben es angetönt, kommen ganz häufig Expertinnen und Experten zu Wort. Die interviewen Sie. Nach welchen Kriterien wählen Sie die aus?
Also es kommt natürlich aufs Thema drauf an. Also wir suchen natürlich Expertinnen und Experten, die was zu einem bestimmten Thema sagen können und auch was Substanzielles sagen können. Was, glaube ich, ganz wichtig ist bei der Auswahl von Expertinnen und Experten, und das gilt natürlich für alle journalistischen Bereiche, ist, dass man weiß, was für Interessen die haben, aus welcher Denkrichtung die Expertinnen und Experten kommen, sodass man natürlich dann auch selber einordnen kann, wie sind ihre Analysen, wie sind ihre Einschätzungen einzuordnen. Weil ich meine, am Ende ist das dann unsere Aufgabe, nicht unbedingt extreme Meinungen zu transportieren. Und wenn es extreme Meinungen sind, die zumindest mit vielleicht einem anderen Experten oder anderen Experten auch wieder auszugleichen.
Ich habe noch nachgeschaut vor der Sendung, wie oft ehemalige Geldcast-Gäste auf srf.ch zu Wort kommen. Tobias Straumann und Aimo Brunetti kommen zusammen auf über 60 Erwähnungen in 5 Jahren. Jan Egbert Sturm alleine auf 83. Er ist im Schnitt alle 3 Wochen auf srf.ch in irgendeiner Form präsent. Die sind höchst kompetent, das ist absolut unbestritten. Trotzdem würde ich sagen, beim SRF bekommen in der Wirtschaftsberichterstattung zu wenige Experten zu viel Gewicht. Wie erleben Sie das?
Es ist oft auch schwierig, neue Leute zu motivieren, vor die Kamera zu kommen. Also oft ist man auf der Suche nach anderen Expertinnen und Experten, sucht einen halben Tag nach denen und am Schluss landet man wieder bei vielleicht denjenigen, von denen man weiß, die sind eine sichere Bank. Ich glaube, das ist ein bisschen die Herausforderung. Wir haben auch immer wieder die Herausforderung, Frauen als Expertinnen und Experten zu gewinnen, das ist häufig mit viel Arbeit verbunden und auch mit viel Zeit. Und dadurch, dass wir natürlich ein tagesaktuelles Medium sind, kommen unsere Anfragen oft sehr kurzfristig an. Und diejenigen, die dann Ja sagen und sich für Expertise zur Verfügung stellen, das sind oft diejenigen, die uns schon kennen und die auch wissen, dass sie das können.
Wäre es nicht wichtig, dass Sie sich die Zeit nehmen, um neue Expertinnen und Experten aufzubauen?
Genau das machen wir auch. Wir versuchen ganz aktiv, neue Expertinnen und Experten auch zu rekrutieren. Und ich hoffe, dass wir das auch in den nächsten Monaten und Jahren da unsere Liste ausbauen können.
Welche Expertin haben Sie zuletzt neu aufgebaut, ins SRF gebracht?
Ich würde nicht sagen, dass ich jemanden aufgebaut habe als Expertin oder Experte bei uns. Aber mir fällt da zum Beispiel, wenn es darum geht, auch Frauen ein bisschen mehr sichtbar zu machen, zum Beispiel ein, dass vor ein oder zwei Wochen hatte ich in der SRF-Börse Caroline Hilp von der St. Galler Kantonalbank im Interview. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man dann auch so eine Diversität entwickelt an unterschiedlichen Köpfen, die Aktienmärkte analysieren.
Es ist lustig, dass Sie Caroline Hilp erwähnen. Wir können das jetzt schon publik machen. Sie kommt dann auch im Herbst in den Geldcast. Wenn alles klappt, wird sie hier auch ihre Tipps abgeben zur Börse oder einfach ihre Einschätzung zu, was passiert an den Börsen. Aber zurück zu Ihren Expertinnen und Experten. Das möchte ich doch noch ein bisschen vertiefen. Und Sie haben es schon ein bisschen berührt. Man muss ein bisschen eine Einschätzung davon haben. Wo stehen die? Was sagen die? Haben die Interessen im Hintergrund? Was würden Sie denn sagen, wie objektiv sind so ganz allgemein die Expertinnen und Experten und wie viel Einschätzung dazu braucht es von der Journalistin und Journalistin?
Ich glaube, es braucht immer Einschätzung. Also ich glaube, jede Person hat Interessen, jede Person kommt aus einer gewissen Denkrichtung und ich glaube, ich halte das für bei jeder einzelnen Person immer für wichtig, das abzuwägen und anzuhören, was sie sagen und dann einzuordnen. Inwiefern lässt sich das in dieses Raster quasi auch bringen?
Das hat natürlich einen Grund, weshalb ich frage, weil ich persönlich habe das Gefühl, dass manchmal Experten und Expertinnen einfach so zu Wort kommen und das wenig eingeordnet wird. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Es ist von 2014, aber darum nicht weniger illustrativ. Es ist mir geblieben bis heute. Damals hat Rainer Eichenberger, er ist Professor an der Uni Fribourg für Ökonomie, an der Tagesschau gesagt, ein leicht sinkendes Preisniveau bis 1,5% ist kein Problem. Die Zahl zaubert Eichenberger einfach so aus dem Hut. Sie stammt nicht aus der Forschung, es gibt keinen Konsens dazu. Eichenberger sagte mir auch auf Nachfrage, die Zahl stamme aus, Zitat, disziplinierten Überlegungen. Den Zuschauerinnen und Zuschauern wurde diese Zahl aber als Fakt verkauft. Ist das für Sie guter Wirtschaftsjournalismus?
Das hört sich für mich nicht an wie guter Wirtschaftsjournalismus. Nein, also ich, gerade wenn so exotische Analysen, vielleicht auch ein bisschen Extremanalysen von Expertinnen und Experten geäußert werden, halte ich es schon für wichtig, dass die noch eingeordnet werden. Ein Beispiel, wenn jetzt im Moment von der hohen Inflation gesprochen wird und ein Experte sagt, es liegt alles nur an der Geldpolitik, dann wäre das für mich nicht legitim, diese Aussage einfach so stehen zu lassen, sondern es müsste noch hinzukommen, dass andere Faktoren, wie zum Beispiel der Ukraine-Krieg oder auch die Corona-Pandemie und Lieferketten-Schwierigkeiten dazu beitragen. Also ich kann jetzt natürlich schlecht was sagen zu diesem direkten Beispiel, aber ich glaube, es ist Aufgabe von Wirtschaftsjournalisten und Wirtschaftsjournalistinnen einzuordnen und nicht nur einfach das hinzunehmen, was ein Experte von sich gibt.
Das war ein ganz spannender Einblick in den Wirtschaftsjournalismus, Stefanie Knoll. Man merkt, Sie wissen, wovon Sie reden. Man hat es gemerkt ganz am Anfang, als wir über die Börse gesprochen haben. Und Sie wissen auch, wie es im Journalismus zu und her geht. Ich bin sicher, unsere Hörerinnen und Hörer konnten ganz viel mitnehmen. Ich konnte es in jedem Fall. Ja, und weil Sie beim Fernsehen arbeiten, geht meine letzte Frage auch genau in diese Richtung, Stefanie Knoll. Wenn Sie zu Hause sitzen nach einem anstrengenden Arbeitstag, welche Sendung schauen Sie sich gerne im Fernsehen an?
Also ich schaue mir sehr gerne Reporter an und auch Doc-Filme. Wenn man viel News macht, dann darf es auch manchmal ein bisschen ein längeres Format sein. Und da kann ich nur empfehlen, diese Sendung auch ab und zu mal zu schauen als Ausgleich.
Also das war jetzt Werbung für SRF, Reporter und Doc. Teilweise schwere Kost. Was schauen Sie denn, um den Kopf abzuschalten?
Ja, da muss ich gestehen, schaue ich zum Beispiel auch recht gerne Serien auf Netflix. Was so den Kopf abschaltet, ist Ozarks, also dann eigentlich eine Serie, in der viel Spannung und viel Drogengeld hin und her fließt. Vielleicht nicht unbedingt die ganz leichte Kost, aber zumindest eine, bei der man wirklich abschalten kann.
Stefanie Knoll, super, das hat Spaß gemacht. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Danke Ihnen.
Und danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Lassen Sie mir gerne ein Abo hier, wenn Sie den Geldcast mögen. Auf Apple Podcasts können Sie auch eine Bewertung abgeben und einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Der Geldcast ist präsentiert von swissinfo.ch. Schauen Sie auch dort gerne einmal rein. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, das ist der Geldcast von swissinfo.ch.
Geldcast, der Geldpolitik-Podcast mit Fabio Canetsch. Präsentiert von swissinfo.ch.